die meisten von euch kennen, glaube ich, den Harry noch, oder? Der war auch schon bei uns im Gottesdienst gesehen. Und ich möchte euch heute seinen Bruder vorstellen, den Freddy. Müsst ihr auch noch anstellen. Das ist der Freddy. Gewisse Ähnlichkeit hat er, glaube ich. Der Freddy hat sich die letzte Predigt am letzten Sonntag online mit angeschaut, im Livestream, hat das mitverfolgt, wo wir den Sündenfall miteinander angeschaut haben. Und er war sehr betroffen gewesen. Er hat plötzlich gemerkt und erkannt, wie er unter der Sünde, unter dem Sündenfall selber irgendwo leidet. Ihm ist schon lange bewusst gewesen, dass Menschen ihm Unrecht angetan haben und dass ihm das zu schaffen macht. Was ihm aber ganz neu bewusst worden ist, dass sein eigenes Verhalten andere Menschen auch verletzt hat und irgendwo kaputt gemacht hat. Aber der Freddy hat auch Mühe mit der Reaktion von Gott. Wir haben gehört, wie Gott den Menschen aus dem Paradies verstoßen hat, wie die Sünde als Volk den Tod mit sich gebracht hat und als letztendliche Konsequenz die Hölle. Und das geht ihm irgendwo nicht so rein, weil jetzt reden Christen doch immer von dem liebenden, barmherzigen und gnädigen Gott und dann erzählen wir plötzlich von Sünde, Tod und Hölle. Und das hat ihm Mühe gemacht, darum hat er sich bei mir gemeldet und hat mich gefragt, wie bringen wir das zusammen? Wie bringe ich die News von dem Gott, wo Sünde zulässt, wo Tod über die Menschen bringt, wie bringe ich das zusammen mit einem liebenden Gott? Und dann haben wir uns gesagt, komm, wir gehen nochmal näher darauf ein, wir wollen das noch beleuchten und noch einen Schritt weiter gehen. Ich will für das nochmal kurz zusammenfassen und schauen, was ist eigentlich Sünde? Was ist denn das Wesen von der Sünde? Was haben wir festgestellt? Wir haben gesehen, Sünde ist etwas, was sich konkret gegen Gott stellt. Sünde ist ein Bestreiten, dass der Mensch unter der Abhängigkeit von Gott stehen würde. Er stellt sich gegen seinen Schöpfer. Sünde will eben der Mensch, der sündigt, will nicht mehr zu Gott gehören. Er will sich nicht Gott unterordnen, sondern er will selber gross sein, selber entscheiden, sein eigener Herr und Meister sein. Und so bedeutet eigentlich die Verneinung von dem Gebot Gottes die Verneinung von Gott selber. Ich will nichts mit Gott zu tun haben. Der Mensch handelt so, als ob es Gott nicht gäbe, er will Gott eigentlich nicht. Oder wie wir letztes Mal ja auch gesehen haben, es bedeutet eigentlich, der Mensch lebt sein Leben nicht gemäss der Gebrauchsanweisung, wie der Schöpfer sich das vorgestellt hat, wie sein Geschöpf würde leben. Das ist das Problem dahinter. Jetzt können wir uns aber fragen, wie der Freddy, ja, wenn es jetzt ein liebender Gott ist, wieso hat er nicht einfach ein Auge zugedrückt? Er hätte ja einfach mal ein 5 Grad sein lassen. Wieso haben die ganzen Konsequenzen müssen darüber kommen? Das Problem ist, Sünde stellt sich, wie wir jetzt nochmal repetiert haben, in ihrem ganzen Wesen komplett gegen Gott. Sünde will nichts mit Gott zu tun haben. Es kommt letztendlich auch nicht darauf an, ob ein Mensch viel gesündigt hat oder wenig gesündigt hat. Es geht darum, dass grundsätzlich eine rote Linie übertreten worden ist. Wir kennen das ja mit dem ersten Mal, wo man etwas macht. Das erste Mal, wo man etwas gemacht hat, ist etwas Spezielles und nachher kann man nie mehr dahinter zurück. Ich weiss noch, ich habe bis zum, vor 10 Jahren, am Polterabend von meinem Kollegen, habe ich nie geraucht. Und nachher ist ein Stumpen rumgereicht worden. Und habe ich überlegt, soll ich jetzt auch oder soll ich nicht? Das wäre das erste Mal, wo ich so ein Ding im Maul habe. Und ich habe gemerkt, dass das ist nachher nie mehr wie vorher. Ich habe nachher auch genommen. Ich dachte, das wollte ich jetzt auch probieren. Aber das erste Mal, wo man etwas macht, es verändert etwas. Und genauso ist es auch mit der Sünde. Es gibt keinen Kompromiss. Entweder man hat gesündigt oder nicht. Und da ist etwas passiert, wo man nicht einfach mit dem Auge zudrücken kann beheben. Ich werde das an einem Beispiel illustrieren. Stellt euch ein Pack Eier vor. Ein 6er Pack. Ihr wollt Rührei machen. Ihr nehmt die Eier und schlönt sie in eine Schüssel. Was euch nicht bewusst ist, ist, dass eins von diesen Eiern verdorben ist. Und ihr schlönt das mit in die Schüssel rein. Und in dem Moment, wo ihr die Masse angerührt habt und wenn die Pfanne geben, schmeckt ihr das irgendwie einen strengen Geruch. Etwas stimmt nicht. Ihr nehmt die Schüssel, schmeckt dran und es kehrt euch fast, schwefelig, grusig und ihr merkt, eins von diesen Eiern war anscheinend nicht gut gewesen. Was macht ihr jetzt denn? Nochmal kräftig umrühren, nachsalzen, noch ein bisschen mehr würzen und gleich in die Pfanne hauen? Ich wünsche einen guten. Oder sagt ihr ja gut, gehen wir zum Kühlschrank und holen das nächste Pack Eier und fallen die halt auch noch rein, machen wir doppelte Menge. Irgendwann wird es schon genug verdünnt sein. Das wird nicht funktionieren. Die Rühreimasse ist hoffnungslos verdorben. Wir können nicht das Auge zudrücken und sagen, es ist halt ein verdorbenes Ei dabei, ist nicht so schlimm. Und wer es nicht glaubt, soll das mal ausprobieren. Es wird hoffnungslos verloren sein, das Rührei. Es wird nicht mehr gut schmecken. Und so ähnlich ist es mit dem Mensch. Durch die Sünde hat er einen bleibenden Mangel davon getragen. Das Rührei Mensch ist grundsätzlich verdorben. Es gibt keinen Weg zurück mehr. Wir Menschen bemühen uns schon um einen Weg zurück. Einer der beliebtesten sind gute Taten. Man tut gute Taten, um das Negative aufwiegen. Das Problem ist, man kann sie in dem Sinne nicht aufwiegen. Wir haben zwar auf der einen Seite eine riesige Liste mit guten Taten und auf der anderen Seite eine Liste mit schlechten Taten. Unsere Sünde. Aber das Problem ist, diese Seite ist gleich da. Sie wird nicht inexistent nur durch eine Liste von guten Taten. Nur weil wir 12 Eier statt 6 im Rührei haben, wird das eine schlechte Ei nicht plötzlich weggenommen. Es wird verdünnt, aber es ist immer noch da. Andere versuchen den Weg von der Religiosität. Aber im Prinzip ist es eigentlich der gleiche Grundsatz wie gute Taten, einfach auf einer geistlichen Ebene. Man will gut Gott zufriedenstellen, einen möglichen Gott zufriedenstellen mit religiösen Werken. Und wieder andere meditieren, spirituelle Übungen. Es kommt mir fast so vor, als wäre sie ein Rührei, das sich versucht, selber zu reinigen. Den schlechten Teil irgendwie wieder aus der Pfanne rauszuhauen. Aber das funktioniert nicht. Wenn wir uns mit dem Rührei vergleichen, wir können uns nicht selber reinigen. Es ist nicht möglich, den schlechten Teil selber irgendwo auszuschliessen. Mir ist wichtig, dass man das nochmal versteht, vom letzten Sonntag her, in welchem Zustand dass der Mensch seit dem Sündenfall ist. Der Mensch ist unrein, er ist dreckig, nennt die Bibel das. Der Jesaja hat das an einer Stelle so ausgedrückt. In deinen Augen, also in Gottes Augen, sind wir alle unrein geworden. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Wegen unserer Sünden sind wir wie verdorrtes Laub, das zu Boden fällt und vom Wind weggeblasen wird. Das ist das, was der Jesaja erkannt hat. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, warum kann Gott da nicht einfach drüber hinwegschauen? Warum kann er nicht einfach ein Auge zudrücken? Das Problem ist, Gott ist rein. Gott ist heilig. Er ist ohne Ungerechtigkeit. Er ist ohne Unreinheit. Er ist ohne Sünde. Es ist ein Unterschied wie Tag und wie Nacht. Und Tag und Nacht kann nicht gleichzeitig am gleichen Ort stattfinden, sondern der Tag wird immer die Nacht verdrängen. Keine andere Chance. Und so ist es auch im Geistlichen gesehen. Der Mensch, der unheilig ist und Gott, der heilig ist. Wir Menschen, die unrein sind, Gott, der rein ist. Gott, der Licht ist, wir, die Finsternis sind, wie die Bibel sagt. Vor Gottes Wesen, vor seiner Herrlichkeit, wo Gott hat, kann der Mensch nicht bestehen. Würde der Mensch der Herrlichkeit Gottes begegnen, in seine Gegenwart treten, würde er einfach aufgelöst werden, würde er zerschmelzen, würde er vergehen. Er könnte nicht existieren in dieser Gegenwart Gottes, weil das Licht, weil der Tag so viel stärker ist als die Nacht. Heiligkeit und Sündhaftigkeit können nicht zusammengehen, das funktioniert nicht. Und auch das hat der Jesaja schlagartig erkannt, wo er ganz am Anfang von seinem Dienst, wo er eine Vision hatte, wo er in die Gegenwart Gottes kam, bringt er Folgendes zum Ausdruck. Entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Ihm wird bewusst, ich kann nicht bestehen. Die Luther-Übersetzung schreibt, wehe mir, ich vergehe. Ein Mensch, der in die Gegenwart Gottes tretet, und es muss noch nicht mal die volle Gegenwart sein, sondern nur ein Spürchen davon erkennt, ich kann nicht bestehen vor dem Gott. Ich bin so etwas von sündig und Gott ist so etwas von rein, das funktioniert nicht. Gottes Wesen, seine Heiligkeit, das wird alles Sündige vernichten. Und darum ist es nicht möglich, dass Gott das Auge zudrückt. Wenn er das Auge wird zudrücken, ist nicht so schlimm, komm doch zu mir, Mensch, der Mensch würde vergehen, weil das Wesen der Sünde macht ihn kaputt und er kann nicht mehr bestehen vor Gott. Das kann nicht einfach ungeschehen machen, die rote Linie ist übertreten. Und wenn wir uns jetzt bewusst machen, wie sich Gott das vorgestellt hat mit dem Mensch, das Produkt Mensch, das er geschaffen hat, Gebrauchsanweisung heisst, der Mensch soll als Abbild Gottes existieren. Der Mensch soll in der Gegenwart Gottes leben können. In der Gegenwart und aus der Gegenwart Gottes soll er leben und existieren. Ein erfülltes Leben. Das wäre der Sinn gewesen, wie der Mensch geschaffen worden ist. Und infolge der Sünde ist die Gemeinschaft nicht mehr möglich. Das Miteinander leben können, funktioniert nicht mehr. Der Mensch kann nicht mehr in der Gegenwart Gottes bleiben. Und darum ist es nicht eine Trotzreaktion, dass Gott gesagt hat, Menschen, ihr müsst von mir weg, ihr müsst aus dem Paradies, aus dem Garten Eden, sondern eigentlich ist es Gnade. Wenn die Menschen bei Gott geblieben wären, in seiner Gegenwart, hätten sie nicht mehr existieren können. Wenn sie weiter Zugang zum Baum vom Leben gehabt hätten, was hätte das bedeutet? Sie hätten plötzlich, trotzdem ein ewiges Leben gehabt, aber nicht in der Bestimmung, wie Gott ein ewiges Leben sich vorstellt, sondern ein ewiges Leben in einer gefallenen Schöpfung. Ein ewiges Leben mit Krankheit, mit Schmerz, eine Ewigkeit mit Leid, so wie wir es heute erleben. Eine Ewigkeit mit Menschen unterwegs gewesen, die wir nicht gern haben, die sie uns nicht gern haben, die wir einander das Leid werfen. Eine Ewigkeit mit Schmerzen, wo du aber nicht einmal sterben kannst. Ich glaube, es wäre eine Ewigkeit, eine Existenz in Ewigkeit außerhalb der Bestimmung Gottes. Das hat nichts mit Gnade zu tun, sondern das wäre Hölle auf Erden gewesen. Eine Ewigkeit lang nicht aus der Sünde raus können. Gott hat etwas anderes für uns gedacht. Gott hat für uns ein Leben in Fülle, im Überfluss gedacht. Und darum hat Jesus, als er auf die Welt kam, hat er eines Tages gesagt, und das ist der Vers, den ich der Emily mitgegeben habe, ich aber bin gekommen, um den Menschen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wir müssen uns bewusst sein, das, was wir auf dieser Welt erleben und sei es nur so schön und noch so erfüllend, das ist ein Abklatsch von dem, was sich Gott mal für uns vorgestellt hat. Das Leben in dieser Fülle, die Gott sich für uns gedacht hat, können wir uns gar nicht vorstellen. Wir können uns danach sehnen. Wir spüren, dass da etwas nicht stimmt. Das ist das, was Gott ursprünglich für uns gedacht hätte. Und darum können wir sagen, Gott sei Dank, wenn wir nicht ewig in dem Leben sein, wo wir aktuell erleben. Gott sei Dank hat es Gott nicht ermöglicht, dass wir noch Zugang zum Baum vom Leben haben. Jetzt können wir natürlich schon nochmal fragen, warum hat denn Gott die ganzen Konsequenzen müssen über uns hereinbrechen lassen? Hat er uns zwingend müssen bestrafen für die Sünde? Hat er nicht einfach die Menschen ungestraft lassen? Das Problem ist, oder die Antwort ist, nein, hätte er nicht können. Weil Gott ist gerecht. Die Bibel stellt uns Gott als einen gerechten Gott vor. Und Gerechtigkeit bedeutet, Gott muss Sünde bestrafen. Sünde muss bestraft werden. Ich will das wieder illustrieren. Denken wir an Mark. Der Mark hat ein Auto. Sie haben sogar zwei Autos. Und jetzt kommt der Nachbar und sagt sich, die haben ja zwei Autos. Ich will auch eins. Und er klaut dem Mark eins von diesen Autos. Vielleicht gibt er ihm noch eins mit dem Knüppel über drüben, weil der Mark gerade um die Ecke ist. Und stiehlt das Auto. Was erwarten wir? Wir erwarten Gerechtigkeit. Wir erwarten, dass wenn der Mark die Polizei anruft, dass die kommt, der Nachbar verhaftet und dass der vor Gericht kommt. Was ist jetzt, wenn der Richter sagt, jetzt schauen wir das mal nicht so schlimm an. Der Nachbar hat nun mal ein Auto gebraucht. Ihr habt ja zwei, da können wir jetzt auch mal ein Auge zudrücken. Das ist ja nicht so schlimm, oder? Geht in Frieden heim. Muss jetzt halt ein neues Auto kaufen, wenn sie dir ein zweites wünscht. Ist das Gerechtigkeit? Nicht, oder? Bei weitem nicht. Wie könnte Mark in Frieden mit seinem Nachbar heimgehen, wenn da keine Gerechtigkeit geschaffen worden ist? Gott aber ist gerecht. Er ist ein gerechter Richter. Und ich bin überzeugt, wir alle wollen Gerechtigkeit. Wir alle wollen die Gerechtigkeit, dass dort, wo uns Leid angetan worden ist, dass die Leute, die uns ausgelacht haben, uns verspottet haben, uns geschlagen haben, missbraucht haben, dass uns Gerechtigkeit widerfährt. Dass die Menschen, die uns etwas angetan haben, bestraft werden. Das ist Gerechtigkeit, die wir uns dann ansehen. Wir wünschen uns, dass kein Mörder, kein Räuber, kein Vergewaltiger je einfach ungestraft davonkommt. Wir wollen Gerechtigkeit für das, was uns und anderen widerfährt im negativen Sinn. Dabei müssen wir einfach bedenken, wir sind zwar alle Opfer geworden irgendwo, aber wir sind alle irgendwo auch Täter. Wir können nicht gleichzeitig Gerechtigkeit für den Täter fordern, wo wir Opfer sind, aber uns nachher ausnehmen und sagen, ja, aber uns könntest du eigentlich begnadigen. Gott als gerechter Gott wird jede einzelne Sünde richten, weil er gerecht ist. Gerecht heisst, Sünde bringt Strafe mit sich. Gott muss Sünde bestrafen, sonst wäre er kein gerechter Gott. Und jetzt ist die grosse Frage, wie bringen wir das zusammen? Ein gerechter Gott, und er muss gerecht sein, weil das die Bibel sagt, und ein liebender Gott. Und Gott muss auch ein liebender Gott sein, weil das sagt die Bibel auch. Wie bringen wir das jetzt zusammen? Wir haben in der letzten Predigt bereits so einen Hoffnungsschimmer, so einen Ausblick auf die Gnade Gottes bekommen. Und zwar, dass er den Menschen nach dem Sündenfall eben nicht einfach vernichtet, sondern er gibt ihm eine Perspektive. Wie kann deine Existenz, deine gefallene Existenz weiter aussehen? Der Mensch, er lässt den Menschen weiterleben. Zwar nur für eine begrenzte Zeit, aber das begrenzte Weiterleben ist Ausdruck davon, es soll noch eine Hoffnung geben. Und Gott sagt der Schlange, es wird einer kommen, der dir den Kopf zertreten wird. Ein Nachkommen von der Frau, der wird kommen und deinem Nachkommen den Kopf zertreten. Aber der Nachkommen von der Frau wird auch tödlich verwundet werden. Es ist die erste Verheißung in der Bibel auf einen Retter hin. Der erste Hinweis darauf, dass Gott einen Plan hat, Erlösung zu schaffen. Und wenn wir durch das Alte Testament, das ist der erste Teil der Bibel, da durchgehen, dann sehen wir immer wieder so Verheißungen, die darauf hinweisen, es wird ein Retter kommen, es wird ein Erlöser kommen, der da einen neuen Weg wird schaffen, wo Möglichkeit wird geben, dass das vielleicht wieder umgekehrt werden kann, was da kaputt gegangen ist. Und der Mark hat es bereits gesagt, wir feiern heute Advent. Ersten Advent, es geht in die Weihnachtszeit. Die Zeit, wo wir uns daran erinnern, dass der Retter gekommen ist. Dass die Zeit kommt, wo Gottes Gnadenversprechen endlich sichtbar wird. Und das ist sichtbar worden in Jesus Christus. Das ist der verheißene Retter, der Nachkomme von der Frau, die bei Adam und Eva bereits verheißen worden ist. Wir warten, oder der Mensch hat gewartet auf den Retter. Und die Adventszeit bringt genau das zum Ausdruck. Der Mensch, der gewartet hat auf den Moment, wo Jesus Christus kommt und das Erlösungswerk wird vollbringen. Das hat ja erst angefangen nachher mit Weihnachten und ist noch ein paar Jahre gegangen, drei Jahrzehnte gegangen, bis er das Erlösungswerk vollendet hat. Die Geburt vom Mensch Jesus Christus, der aber gleichzeitig Gott ist, Gottes Sohn, um den Mensch zu befreien. Und wir wollen heute anschauen, wie funktioniert denn jetzt das Erlösungswerk? Was hat denn Jesus genau gemacht? Warum funktioniert das? Wie bringt das Gerechtigkeit und Gnade zusammen? Wir sehen das erst, Gott wird Mensch. In Weihnachten. Jesus Christus, der Mensch wird. Und als Mensch hat er ein Leben gelebt, wie es kein anderer Mensch gelebt hat. Er hat das Leben so gelebt nach dem ursprünglichen Plan, nach der Gebrauchsanweisung für das Konstrukt Mensch, für das Lebewesen Mensch. Und zwar in totaler Abhängigkeit von Gott und nie in einer Selbstverantwortung im Sinn von, dass er sich selber über Gott gesetzt hätte. Er hat ein Leben gelebt, das gerecht ist vor Gott. Ein Leben, das rein ist. Ein Leben ohne Sünde. Die Bibel bezeugt das an verschiedenen Stellen. Ich möchte einfach eine hervorheben, da der 2. Korinther. Wo über Jesus gesagt wird, den, der ohne jede Sünde war. Jesus hat nie gesündigt. Er hat das gelebt, was eigentlich der Wunsch gewesen wäre für Adam und Eva. Und was macht Jesus jetzt mit dieser Reinheit, mit dieser Gerechtigkeit? Er nimmt die Folge von unserer Unreinheit, von unserer Ungerechtigkeit auf sich. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Jesus, der ohne Sünde war, der in dieser Beziehung mit Gott bleiben konnte, der keine Strafe tragen musste, er ist bereit, für uns zur Sünde zu werden. Die Bibel nennt das Stellvertretung. Jesus nimmt die ganze Strafe für jede einzelne Sünde, die die Menschen gemacht haben, auf sich. Und das ist der Grund, warum er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Weil er den ganzen Fluch der Sünde, die ganze Zerstörung der Sünde erduldet und stirbt. Er wird zum Blitzableiter für uns. Der ganze Zorn Gottes entladet sich über ihm. Die Jesaja, habe ich auch drin? Nein. Die Jesaja schreibt an einer anderen Stelle, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist nicht nur eine einfache Stellvertretung, dass er unsere Sünde und die Folge von Sünde auf sich nimmt, sondern eine doppelte Stellvertretung, dass seine Gerechtigkeit, die er gelebt hat, uns zugerechnet werden kann. Jesus, der rein war und heilig, lasst uns das zuteil werden und wir, die unrein und unheilig sind, das wird auf Jesus gelegt. Und so schafft es Gott, einerseits gerecht zu sein. Jede einzelne Sünde, die je passiert ist, wird bestraft. Und zwar in Jesus, der leidet. Und er ist gnädig mit jedem einzelnen Menschen, der das Geschenk annimmt. Und sagt, Jesus, ich bin so dankbar, dass du für mich leidest und ich nicht muss. Ich will das Geschenk annehmen. Dann wird uns die Gnade zuteil. Gerechtigkeit und Gnade in sich vereint. Und warum tut Gott das? Wir kennen den Bekannten, oder die meisten von uns wahrscheinlich, haben den Vers schon mal gehört oder kennen den. Johannes 3, Vers 16. Das ist einer der typischen Versen, wo man den Kindern in der Sonntagsschule beibringt, weil er genau das zum Ausdruck bringt. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist die Liebe Gottes, die wir vor 2 Wochen vom Jonas gehört haben. Die Liebe zum Mensch, darum hat er ihn geschaffen. Und die ist unaufhörlich bis heute da. Gott liebt den Mensch und darum hat er ihn retten wollen. Aber weil er gerecht ist, hat er eine Strafe haben für die Sünde. Hat er die Sünde bestrafen. Und das ist in Jesus passiert, dass dort die Sünde bestraft worden ist. Und Gnade, dass wir selber dürfen erlöst werden von der Sünde, wenn wir das Angebot annehmen. Und das ist Amazing Grace. Die wunderbare Gnade, wo Jesus oder wo Gott bereits bei Adam und Eva angekündigt hat. Wir reden in diesem Zusammenhang von einer Rechtfertigung. Es ist ja so, wenn wir etwas Falsches machen, dann wollen wir uns einmal rechtfertigen. Das haben Adam und Eva auch versucht. Ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Das war die Rechtfertigung. Und Eva, ja, die Schlange, die du gemacht hast, die hat mich verführt. Hat nicht funktioniert. Wir können uns nicht selber rechtfertigen. Aber Gott kann uns rechtfertigen. Rechtfertigung bedeutet, Gott gibt uns die Gerechtigkeit von Jesus. Das ist Rechtfertigung. Da sind keine dreckigen Kleider mehr. Da ist keine Schuld von der Sünde mehr. Da ist keine Unreinheit mehr. 1. Johannes 1, Vers 9. Wir haben heute viel mit dem Johannes. Der bringt das so schön zum Ausdruck. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist Rechtfertigung. Reinigung von aller Unreinheit. Unsere Schuld wird uns abgenommen. Jeder von uns hat ein riesiges Minus auf seiner Brust. Man sieht es nicht, das ist auf die Brust tätowiert, das ist nicht auf den Kleidern. Ein riesiges Minus. Und wenn Gott kommt, nimmt er das Minus weg. Aber es ist nicht so, dass einfach nur das Minus weg ist, sondern er klatscht dieses riesiges Plus drauf. Von jetzt an bist du gut, du bist gerecht, du bist gerechtfertigt. Das Betreibungsregister und was es da alles noch für Auszüge gibt, die sind tilgt, das ist gelöscht, da ist nichts mehr drin. Und auf der anderen Seite, das ist noch nicht alles, kommt Adoption. Es genügt Gott nicht, uns einfach nur gerecht zu sprechen, sondern er sagt, ich will, dass ihr Mitglieder von meiner Familie seid. Und das ist der Vers, den ich der Mary Lou mitgegeben habe. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Gott will uns nicht einfach nur aus dem Sündenpfuhl, aus dem Drecksloch rausholen, sondern er will uns zu seinen Kind machen. So wie er sich ursprünglich gedacht hätte, in eine tiefe Gemeinschaft mit ihm hineinholen. Und mit dem, dass er uns zu seinem Kind macht, macht er uns auch zu Erben und Teilhaber an seinem Reich, an dem zukünftigen Reich, das uns verheißen ist. Teilhaber an seiner Herrlichkeit. Und dazu gehören all die Verheißungen, die wir in der Bibel davon lesen, was noch wird auf uns zukommen. Wieder die Gemeinschaft mit Gott zu haben, gemäss der Gebrauchsanweisung, gemäss dem Plan Gottes. Es bedeutet, leben können aus der Kraft Gottes. Die Dynamis Gottes, die unsere Kraft so bei weitem übersteigt. Es bedeutet eine Befreiung von der Sünde und all ihren Konsequenzen. Es bedeutet ewiges Leben haben. Wieder Zugang zum Baum vom Leben oder Jesus redet auch vom Strom vom Leben können haben. Und das Krasse daran ist, es ist nicht einfach nur ein Vertrösten auf die Zukunft. Es ist nicht etwas, was in ein paar Jahrhunderten oder Jahrtausend mal passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Sondern wir dürfen bereits jetzt einen Vorgeschmack von dem in dieser Welt erleben. Wir dürfen bereits jetzt erleben, wie wir nicht mehr gefangen sein in der Sünde, sondern uns können entscheiden, nicht die Sünde zu tun. Wie wir aus der Kraft Gottes leben können. Wir erleben die Segnungen von der zukünftigen Welt noch nicht umfassend, aber ein Vorgeschmack davon wird Realität und wir dürfen erkennen, was es bedeutet, etwas von dem Leben zu haben, das Jesus uns verheißen hat. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus ist der Weg zurück in die Bestimmung. Und wir dürfen bereits einen Vorgeschmack vom Leben in der Fülle erfahren, im Diesseits. Und wir werden noch viel Gewaltigeres erleben im Jenseits. Ich möchte aber an dieser Stelle abschließend einfach nochmal betonen oder festhalten, Adam und Eva waren ja keine Marionetten gewesen. Sie sind nicht gezwungen worden, müssen gemäss der Gebrauchsanweisung zu leben. Sie haben die Freiheit gehabt, zu sagen, wir wollen nicht mit Gott, und das haben sie auch gemacht. Und jetzt ist es auch so, dass Gott nicht sagt, jeder Mensch muss die Erlösung von Jesus am Kreuz annehmen. Sondern auch da ist es einem Mensch möglich, zu sagen, nein, das will ich nicht. Also das Angebot ist da. Der Tod von Jesus und die Gerechtigkeit Jesu langt für jeden Mensch. Und er hat die Schuld für jeden Mensch streit. Aber es ist niemand gezwungen, das in Anspruch zu nehmen. Es darf jeder sagen, nein, ich will die Strafe für meine Sünde selber tragen. Und das bedeutet, es braucht eine Reaktion unsererseits auf das Angebot von Jesus. Wir müssen darauf reagieren. Der Johannes bringt es so zum Ausdruck, dass er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir Buße tun, dann wird Gott uns vergeben. Oder er sagt all jenen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten. Es braucht eine Annahme, eine Aufnahme von diesem Geschenk. An anderen Stellen lesen wir, wie die Bibel sagt, kommt her zu mir. Es braucht das Ankommen zu Gott. Tut Buße. Kehrt um. Das sind so die Schlagwörter, die zum Ausdruck bringen, es braucht eine Reaktion vom Menschen. Wir können es uns nicht erarbeiten, wir können nicht selber etwas tun. Und wir können uns nicht darauf einbilden, wenn wir sagen, ich habe Buße da, ich bin umgekehrt. Nein, du hast gar nichts gemacht. Du hast einfach nur noch den Rettungsanker ergriffen. Aber zumindest, das braucht es, dass ein Mensch sagt, ja, zieh mich raus. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche das Unterwegssein mit dir. Ich will mein bisheriges Leben hinter mir lassen. Gnade Gottes steht jedem Mensch offen. Das Amazing Grace kann Realität für jeden Mensch werden. Und so möchten wir heute an dem ersten Advent einsteigen in eine Lobpreiszeit, wo wir zwar nicht lauthals singen, wenn wir nicht dürfen, aber lauthals summen oder ich sage jetzt mal lauten Herzens summen. Ich wünsche mir, dass wir in eine Lobpreiszeit kommen, in einer Dankbarkeit, in einer Freude über das, was Gott in unserem Leben gewirkt hat. Viele da innen haben das in Anspruch genommen. Lasst uns neu verstehen und begreifen, was das für eine wunderbare Gnade ist, die Gott uns geschenkt hat, zuteil werden lassen. Und vielleicht hat es auch Leute da drin, die sagen, ich höre das erste Mal von dieser Gnade. Ich habe gar nichts gewusst von dem. Oder ich habe das bis jetzt nicht in Anspruch genommen. Aber das wollte ich. Das Leben in Fülle, das wollte ich eines Tages erleben. Das soll nicht an mir vorbeigehen. Dann möchte ich ermutigen, die Lobpreiszeit, also Zeit zu nehmen, vom zu Gott umkehren. Vom Buß tun, in seine Gegenwart kommen. Und wenn jemand da ist, der sagt, ich habe es noch nicht so ganz begriffen, aber ich würde gerne mehr darüber wissen. Ich bin gerne bereit, anschliessend an Gottesdienst noch für ein Gespräch, für einen näheren Austausch, um das weiter ausbreiten, erklären. Aber lasst uns zuerst einstimmen in die Lobpreiszeit. Stehen wir doch auf dazu. Wir werden als erstes gerade in das Lied, in das bekannte Lied Amazing Grace hineingehen und dann noch zwei weitere Lieder anhängen. Ich bete aber zuerst noch, sobald wir alle stehen. Oder die mögen stehen. Es muss niemand natürlich. Vater im Himmel, ich danke dir für deine wunderbare Gnade. Dass wir nicht einfach verloren und verdorben sind in unserer Sünde, in unserer Schuld, hoffnungslos ausgeliefert diesen Konsequenzen, sondern dass du in deiner Gnade eine Lösung gefunden hast, wie wir befreit werden können davon. Dass deine Gerechtigkeit, dein Zorn über die Sünde sich entladen hat über Jesus. Und dass wir, wenn wir das angenommen haben, an einer wunderbaren Zukunft, an einer wunderbaren Zukunft dürfen entgegenschauen dürfen. Wir wollen dir die Ehre geben und dich loben für deine Gnade, für das, was du da hast, für die Erlösung, wo wir einfach auch gerade in dieser Adventszeit wieder rausschauen dürfen und erwarten, dass die mal noch vollständig und komplett in Existenz gerufen wird. Amen.